Unibet. Episode 113. Patrick Spanring, Stürmer, BEMA Pioneers, Vorarlberg.
Wenn das Spiel fertig ist, bin ich schon in die Kabine gekommen. Dann hat er uns das auch gemacht. Ich glaube, 10 Minuten, eine Stunde hat er uns zusammengeschissen. Aber mit einem Hintergedanke. Ich langsam habe ihn ein bisschen durchschaut, der Trainer. Es hat ein bisschen Hintergedanke bei ihm. Er macht das, glaube ich, aus dem Grund, um uns noch enger zusammenzuschweißen. Und das finde ich einfach super, wie er das macht. Weil es gibt nicht so viel mal, dass er laut wird in der Kabine. Aber gestern war wieder so ein Tag und wir sind noch, wo er aus der Kabine raus ist, sind wir zusammengeguckt, alle in der Kabine und haben uns ausplaudert und geschwätzt und haben gesagt, vergessen wir das. Bitte ist ein neues Spiel, fokussieren wir uns auf KC.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey. O'Clock. Lang, lang ist her, dass es in den äußersten Liga-Westen ging bei Unibet Hockey O'Clock. Endlich ist es wieder soweit und es kann eigentlich fast keinen besseren Crack geben, um über den Status quo bei den BEMA Pioneers Vorarlberg zu berichten, als ihn hier. Er hat so viel gesehen, er hat einen Titel gewonnen, er ist eines der Aushängeschilder der Pioneers. Er ist natürlich Patrick Spanring und jetzt bei Unibet Hockey O'Clock. Patrick, freue mich sehr, dass wir an diesem Montag gemeinsam ein klein wenig über Eishockey plaudern dürfen.
Ja, danke Martin, dass ich da sein darf. Ist eine Ehre für mich, zum da mit dir plaudern. Und ja, hoffe, dass wir recht viel Spaß haben. Ja.
Bin immer bei dir definitiv sicher, du bist einer der unterhaltsamsten Cracks, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon. Wir haben es schon ein klein wenig im Vorgespräch festgehalten. Eigentlich wir beide Vorarlberger, wir könnten im breitesten Dialekt parlieren, nur dir ist es freigestellt. Ich versuche dann mit meinem radebrechenden Hochdeutsch das vielleicht auch ein klein wenig einzuordnen. Du kommst gerade frisch von einem Auswärtstrip, einer ja leider glatten Niederlage bei deinem Ex-Club in Linz zurück. Wie sind diese langen Busfahrten? Und ich kenne sie ja auch, wenn man im äußersten Liga-Westen tatsächlich beheimatet ist und de facto jede Fahrt, jede Zugfahrt, jede Busfahrt eine lange ist, ob das nach Linz ist, ob das nach Wien ist, ob das nach Fehrbach ist, ob das nach Graz ist. Man sitzt dann immer sehr, sehr viele Stunden auch im Bus. Wie ist es für dich, wieder so lange Busfahrten zu haben, nachdem du die vergangenen Jahre in der Schweiz dann doch eher kurze Strecken hattest?
Ja, es war am Anfang sicher gewöhnungsbedürftig. Speziell, glaube ich, am Anfang haben wir gleich mal in Tschechisch Fehrbach gespielt. Ja, und dann hockst du halt einmal, sag ich jetzt mal, 22 Stunden im Bus und das ist dann schon kräftezehrend. Aber ja, wir haben eine tolle Truppe und wir haben recht viel Spaß im Bus und ja, wir unterhalten uns eigentlich ziemlich gut. Die einen oder anderen haben eine Playstation mit im Bus und so vertrieben wir eigentlich Zeit im Bus, ja.
Ich möchte auf die Truppe, die BEMA Pioneers Vorarlberg zusammengestellt haben und auch den Team Spirit dann noch daherkommen. Wir zeichnen das Gespräch auf an einem Punkt, wo viele vielleicht auch auf das Projekt blicken und das muss man wahrscheinlich auch vorwegnehmen, die Pioneers Vorarlberg immer schon ein klein wenig argwöhnisch vielleicht auch betrachtet worden, gerade von Vorarlberger Eishockey-Fans, weil der Name VU Feldkirch, der so viele wahrscheinlich auch noch mobilisiert hatte, es dann eben nicht geworden ist. Es sind die Pioneers, es ist was Neues, es soll und auch das von der Organisation vorgegeben, etwas sein, das neu anders ist, das auch ganz Vorarlberg bis zu einem gewissen Grad repräsentiert, auch deswegen Pioniere. Und da war mit dir auf einmal ein richtig dicker Fisch an der Angel. Du hättest wahrscheinlich genauso gut auch weiterhin mit deiner Lizenz in der Schweiz Eishockey spielen können. Du hast dich aber wahrscheinlich auch durchaus bewusst für Vorarlberg und hier Eishockey spielen entschieden. Und du darfst mich gerne korrigieren. Aber was hat dich dazu bewegt, in Feldkirch anzuheuern?
Ja, für mich war sicherlich die Möglichkeit, in der Schweiz zu bleiben, bei ihren Angebote gehabt von der Schweiz, von der ACB, von der zweiten Liga. Aber ich habe dann im Sommer angefangen mit Felkir zum Reden. Ich wollte es als Offerer. Ja, und dann bin ich mal auf Felkir auf und habe mit Christian Gross und Michael Lampert unterhalten und die haben mir das Projekt so erklärt und ja, es hat mich gleich geflasht und ich war überzeugt von dem und ich wollte einfach dabei sein, um etwas Neues aufbauen. Ist eine coole Herausforderung. Ja, und ich wollte einfach ein Teil davon sein und ja, jetzt im Nachhinein bin ich überglücklich, dass ich den Schritt gewagt habe und dass ich es so gemacht habe.
Lass uns da auch nochmal zu diesem Gespräch vielleicht zurückgehen oder zu dieser frühen Phase der BEMA Pioneers und da muss man auch dazu sagen, das war ein Projekt, da war den Verantwortlichen wahrscheinlich eine Hand auf den Rücken gebunden, weil so schnell so viel hat erfolgen müssen, um dann nicht nur auch Ligatauglichkeit, sondern auch Kadertauglichkeit unter Beweis zu stellen, um auch an Trainer zu finden, der der Eishockey-League entspricht und auch zu der Person des Headcoaches bei den Pioneers werden wir in Kürze noch ein klein wenig kommen. Was war diese Vision? Was war dieses Projekt? Wie hat das ausgesehen, was dir damals dargelegt worden ist, das dich dann auch so fasziniert hat, um zu sagen, weißt du was, meine zumindest mittelfristige Zukunft oder kurzfristige Zukunft, die spielt eishockeytechnisch wieder in Österreich?
Ja, sie haben halt gleich von Anfang an haben sie gesagt, sie werden mit mir längerfristig planen. Sie werden, dass ich ein Teil bin, wo da mit aufbaut, den Verein und Tradition wieder aufbaut. Und ja, das ist eigentlich das, wo ich gleich gesagt habe. Also ich habe gerne lange überlegt, ich habe gleich gesagt, ja, ich finde das cool. Vor allem in so einer kurzen Zeit, was sie auf die Füße gestellt haben schon. Muss denken, ich sage jetzt mal, 80% von der österreichischen Spieler, von den einheimischen Spielern, sind alle schon vom Markt weg, weil die unterschrieben zum Teil schon im Dezember, Jänner. Und wir haben eigentlich nur noch das gehabt, was übrig geblieben ist. Und von dem her müssen wir uns noch mit den ehemaligen Spielern von der VEU, die in der Alps Hockey League gespielt haben, ist der Großteil mit zu den Pioneers gegangen. Und ja, ich muss sagen, ich sehe gut ab, was sie sich da getraut haben und gewagt haben. Und ja, ich kann einfach nur stolz sein auf das Team, was wir jetzt momentan hören. Und es macht eine riesige Freude zum Spielen dort.
Ursprünglich, und das muss ich auch dich als Kenner der Vorarlberger Eishockey-Szene natürlich fragen, war das Projekt breiter angelegt. Es sollte ein Team für ganz Vorarlberg sein, das auch aktiv die Zusammenarbeit gesucht hat mit dem Dormen Eishockey Club, mit Lustenau, mit dem Bregenzer Wald. Und natürlich ist es schwierig, wie wahrscheinlich es auch in Kärnten schwierig ist und in Oberösterreich und in vielen anderen Bundesländern mit dem einen Aushängeschild und dem Unterbau und kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Jetzt gibt es zwar eine Kooperation und auch Austauschspieler, wenn man so will, mit dem Bregenzer Wald, aber nachdem Dornbirn in der Versenkung verschwunden ist, leider. Und Lustenau, soweit ich das von außen beurteilen kann, ein klein wenig das eigene Süppchen kocht, würdest du dir wünschen, dass es innerhalb Vorarlbergs und wir das jetzt nicht nur isoliert auf Vorarlberg schieben, sondern vielleicht auch innerhalb Österreichs, was die Bundesländer anbelangt, mehr Zusammenarbeit gibt zwischen der Spitze, der Speerspitze, die auch die BEMA Pioneers in Vorarlberg darstellen, und dem Unterbau?
Ja, ich bin sehr einer, was befürwortet. Ich sage immer, wenn alle zusammen dann am Strang ziehen, kann sicher mehr erreichen. Aber ich glaube einfach, in Vorarlberg ist so viel Tradition im Eishockey, speziell Luschnau, Feldkirch, VEU, sage ich jetzt. Ja, es ist schade. Man sieht jetzt bei uns zum Beispiel, wir sind eigentlich im Feldkirch in der Heimstätte und wir hätten einen super Fanclub gehabt, eigentlich, das Südhaus. Die sind, glaube ich, ganz Österreich bekannt und man weiß, dass sie eine von den besten Fans sind könnten in der Liga, aber sie haben sich entschieden, dass sie die Pioneers nicht unterstützen werden, weil sie einfach zu der VU gehören. Was so passt, es ist eine Sache, aber ich finde es einfach nur schade. wir spielen zum Teil wirklich ein gutes Hockey, spannend, es ist attraktiv zum Anschauen. Und ja, und dann spielen wir vor 1200 Leuten, dann wieder mal vor 1600. Es wäre einfach mal schön, wieder mal von einer vollen Halle zum Spielen. Und ich sage, wenn wir alle zusammen schaffen täten, dann wäre es sicher unmöglich, dass wir das herbringen täten.
Und gerade beim Südchaos, und ich nenne es jetzt mal berühmt-berüchtigt, da gibt es natürlich auch vernünftige Köpfe. Vielleicht ist das hier auch ein Anlassfall, dass sich der eine oder andere dann mal denkt, warum nicht zumindest das Gespräch suchen, gerade mit Teamleadern wie dir, mit Kevin Mazacinski, mit den vielen anderen auch Aushängeschildern der BEMA Pioneers. Vielleicht ist das ja etwas, das die entsprechenden Leute auch zusammenbringt. Ich habe es mir natürlich an dieser Stelle auch nicht nehmen lassen, und das geht jetzt auch an alle Hörerinnen und Hörer raus, die vielleicht nicht ganz so häufig die BEMA Pioneers sehen und auch dein Wirken zum Beispiel bei den Black Wings Linz oder beim VSV nicht mitbekommen haben, nicht nehmen lassen, auch ein klein wenig nachzuforschen und diesen Leuten darzulegen, wer denn Patrick Spanring ist, und ein klein wenig bei Menschen in deinem Umfeld nachgefragt, wie man dich denn charakterisieren kann, wie man dich denn auch nicht nur mit deinem Wirken auf dem Eis, sondern abseits des Eises ein klein wenig einordnen kann. Einer deiner Mitspieler ist dem Ganzen nachgekommen, niemand geringerer als Kevin Mazacinski. Der hat mir Folgendes zukommen lassen. Würde mal vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig drüber.
Ja, was soll ich über den Spanien erzählen? Es gibt so viele Storys. Aber ja, der ist, wie immer beschrieben, er ist schon ein herzensguter Mensch. Schon wie ein feinfühliger Riese, kann man sagen. Aber ja, harter Gegenspieler, aber ich bin froh, dass ich wieder mit Patrick zusammen spiele. Und ja, wir haben 3 Jahre lang zusammen gespielt in Linz davor. Und ja, wo ich dann auf Dortmund gewechselt habe, haben wir halt gegeneinander gespielt, und ja, das ist halt um das gegangen, wer fährt wen zusammen. Und ja, war schon lustig, weil die ganze Familie für den Spanrings und für den Mazacinski ist ja halt immer klar hat. Und ja, nach dem Spiel ist halt wieder angefangen, wer hat wen am Boden gehauen oder sonst was. Aber ja, beim Handshake hat sein Klima gepasst. Deswegen, wie gesagt, wir sind echt gute Kollegen und bin auch froh, dass ich mit Patrick so gut befreundet bin. Und auch, dass ich wieder mit einem zusammen spiele, weil es ist ja nicht ein unangenehmer Gegenspieler. Ich glaube, einer für den härtesten Schlagschuss bis in der Liga. Der zieht ja schon ein oder andere, hat er schon mal schmerzhaft getroffen. Aber ja, sonst, es gibt echt eine gute, lustige Story. Ich war mit Linz und ja, in Spanien ist ein fuller Sack, kann man sagen. Dann stehen wir halt an der Krützig. Spanien hat halt wieder mal kein Schieberwasser eingefüllt gehabt. Alle Leute schon am Schauen. Er hat nichts mehr gesehen, vorne raus beim Fenster. Ja, die hocke halt da mit der Mineralwasserflasche. Sondern sagt er, gib mir mal die Flasche. Und geht halt raus und putzt halt vor allen Leuten als erstes Auto, putzt er halt einmal die Schieber, dass er wieder was sieht. Ja, die Ampel war wieder auf der Höhe, aber ja, es war im Spanien egal, weil er, der Bär, muss von jemandem Angst haben. Na, es gibt auch andere Storys, aber es sind nicht immer alle, dass man das alles hören muss. Aber ja.
Ich finde es großartig, wenn unterhaltsame Menschen über ähnlich unterhaltsame Typen auch parlieren. Und das ist bei Kevin Mazacinski definitiv der Fall. Das ist auch bei dir der Fall. Und weil er gerade bei dieser Episode aus Linz auch die Ruhe angesprochen hat. Wie wichtig ist es, die Ruhe nicht nur auf dem Eis wegzuhaben, sondern auch abseits davon?
Ja, also Ruhe ist sehr wichtig. Man sieht es beim Marz ab und zu. Der ist ab und zu nicht im Griff. Da bin ich manchmal auch nicht, also ich bin eigentlich immer derjenige, der sagt, komm Marz, jetzt kommst du ein bisschen runter, weil jetzt ist es ein bisschen zu viel. Jetzt kannst du wieder raushocken und ja. Und ja, auf der anderen Seite ist dann auch wieder mal gut. Es hilft uns dann, wenn zum Beispiel jetzt mal der Marz wieder mal ein bisschen stänkert hat, zum Beispiel wieder mal das Momentum auf unsere Seite holen. Ja, und es ist halt ja ganz wichtig ab und zu mal.
Wer ist, wenn du dich jetzt so in die Meta-Ebene, Meta-Perspektive versetzt, glücklicher mit dem jeweils anderen zusammenzuspielen und nicht mehr zusammengeführt zu werden, wie das Kevin Mazurzinski auch richtig formuliert hat. Bist du happier, nicht mehr seine Hits abzubekommen, oder ist er glücklicher, nicht mehr von dir die ganze Zeit gecheckt zu werden?
Ja, so vom Körperspiel her, glaube ich, hat er mehr Gaude, dass wir zusammen spielen. Aber ich sage jetzt so vom Trash-Talken her, bin ich auch froh, dass ich mit ihm zusammen spiele und dass ich mir den Blödsinn normal raus kann, was er mir immer erzählt hat oder was er mir mal als vorgeworfen hat.
Er hat dich als feinfühligen Riesen bezeichnet, was ich irgendwie so nett finde und was dein Spiel und die Unibet-Statistik weiß dafür auch 1,84 an Körpergröße und 100 Kilogramm an Körpergewicht aus, glaube ich, sehr, sehr gut beschreibt. Und dann wiederum bist du jemand, der auch am Stecken richtig viel kann. Als diese Pioneers zusammengestellt worden sind, als diese Pioneers konzeptioniert worden sind, wo hast du, nachdem du auch früh Teil der Planungen warst, deine Rolle gesehen? Was ist dir auch mitgegeben worden, wo du in diesem Konstrukt dann tatsächlich zu Hause sein wirst?
Ja, also es war von Anfang an offen kommuniziert. Sie haben gesagt, also sie werden mich ganz klar als eine Leaderfigur in der Mannschaft. Und sie haben gesagt, dass ich auch in den Special Teams sicher zum Spieler kommen wir. Und ja, halt Unterzahl, wie viele wissen, ist eigentlich eine von meiner Spezialität. Leider darf ich sie nur spielen. Ich weiß nicht warum. Der Trainer sieht andere Sachen in mir. Aber ja, es ist eine Entscheidung. Ich habe es akzeptiert. Und umso mehr spiele ich jetzt halt im Powerplay. Und ja, es freut mich riesig. Und ja, ich fühle mich wohl in der Position jetzt. Und ja, einer geht eigentlich, dass ich so viel spielen darf. Ja.
Wie ist so die Umstellung? Und ich will das nicht despektierlich formulieren, aber du bist eins der Kampfschweine vor dem Herrn. Also ich kenne wenige Spieler, die sich so reinhauen, auch bei jedem Shift und dann auch in Unterzahl über sich hinauswachsen. Und wenn ich jetzt zumindest zwischen den Zeilen richtig gehört habe, wärst du dem Ganzen nicht abgeneigt, dann auch wieder öfter einen PK-Shift auch zu erhalten. Aber wie ist auf einmal der Übergang von jemand, der im Penalty-Killing gesetzt ist, hin zu jemandem, der im Powerplay gesetzt ist?
Ja, das Gute war, in der Schweiz habe ich eigentlich alles gespielt, in Unterzahl gespielt und Powerplay, zum Teil 20 Minuten SCK pro Spiel. Jetzt ist es halt auch so, und dann am Anfang habe ich ja Unterzahl gespielt und der Trainer hat nicht gesagt, er war nicht unzufrieden. Er hat gesagt, das passt, er taugt voll, wie Unterzahl spielt, wie die Schussblocker und alles. Das ist eigentlich meine Spezialität, das Schussblocker. Aber er hat dann gesagt, ich habe 100 Kilo, ich habe einen aufwendigen Spielstil, wo ziemlich viel Kraft kostet. Und deswegen will er mir ein bisschen Eiszeit näher und man sieht dafür irgendwo anders ein bisschen mehr wieder. Also, sprich, wenn ich jetzt Unterzahl auch noch spiele, dann hätte ich wahrscheinlich wieder 20 Minuten pro Spiel spielen. Und er hat dann gesagt, er will mir ein bisschen die Eiszeit lindern mit dem und mir auch helfen damit, dass ich, ja, dass es nicht so kraftaufreibend ist für mich.
Der Trainer ist ein gutes Stichwort. Es gab sehr viele Artikel zu den BEMA Pioneers Vorarlberg, auch in der frühen Phase der Findung dieser Mannschaft, wo es hieß, der Star ist eigentlich der Coach. Mark Herbscheid, der mit vielen Eishockeywassern gewaschen ist, hochdekoriert. Viele, viele Erfolge als Coach jetzt auch in jüngerer Vergangenheit in der Western Hockey League auch feiern durfte. Wie war deine erste bewusste Begegnung? Was sind deine Erinnerungen an jene mit Mark Herbscheid?
Im Fitness-Test habe ich ihn eigentlich das erste Mal gesehen und geredet mit ihm, halt geredet nicht wirklich, nur halt mir vorgestellt, selber dasselbe, ja. Ich bin der Patrick Spanring und der hat sich halt auch vorgestellt und dann, ja, ich war halt wieder der Allererste, der zum Test gehen musste und bin halt dort gestanden und dann haben wir gedacht, scheiße, Mann, der schaut mir jetzt genau zu beim Test, beim ganzen Test Ja, und dort eigentlich, das war die erste Erinnerung, wo ich Klimmzüge machen müssen und ich habe leider nur 4 geschafft. Und dann hat er gesagt, ja, er versteht es, du hast 100 Kilo, das ist schwierig für dich. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, dafür muss ich einen Bankdrücker mehr machen. Ja, und das war meine erste Erinnerung, wo ich mich das erste Mal getroffen habe mit einem und geschwätzt habe.
Und siehst du, gratuliere jetzt schon mal zu den 4 Klimmzügen. Du hast 4 mehr absolviert, als es meine Wenigkeit auch zu Wege bringen würde. Der Trainer an sich ist gerade bei einem Vorarlberger Team und gerade wenn man die Erstliga-Beteiligungen auch in den letzten Jahren sich ein klein wenig genauer ansieht, so extrem wichtig. Und gerade in Dornbirn, wo es auf der Trainerposition sehr lange mit Dave McQueen auch Stabilität gab, aber wenn man auch in diese Clubs reingehört hat, ist eine ziemliche Lagerbildung auch zwischen Imports und den hiesigen Spielern gegeben hat. Wenn man sich mit den Cracks der Bema Pioneers unterhält, dann hört man, egal von welcher Seite, einen derartigen Zusammenhalt, und da sind natürlich auch viele Ex-Dornbirner mit dabei, gab's noch nie. Wie würdest du Verhältnis Coach, Mannschaft und auch das Klima innerhalb der Mannschaft beschreiben?
Ja, so. Also das Klima, charaktermäßig, die Charaktere von den Spielern, die unterschiedlichen und Trainer, könnte man ehrlich gesagt gar nicht besser vorstellen. Es ist unglaublich, was wir für einen Zusammenhalt haben. Jedem alles in der Kabine, ist wurscht, ob es ein Ausländer ist, ob es ein junger Österreicher ist, ob es einer ist, wo keine Sekunde bei uns spielt, wo eigentlich immer nur ein dritzehnter Stürmer ist oder zum Teil auf der Tribüne hockt und wir zu viele Spiele haben. Es sind alle, gehen alle so offen mit allen rum und wir sind viel miteinander unterwegs und ja, also ich muss sagen, eigentlich noch nie in so einer Mannschaft gespielt, wo so eine Stimmung war wie bei uns bei der Bayernis.
Gibt es irgend so Momente, an denen du das festmachst, wo du denkst, und wir zeichnen das Gespräch am Tag nach einer 0-5-Niederlage aus Sicht der Pioneers in Linz auf? Also du könntest jetzt auch dich dem Katzenjammer hingeben und sagen, okay, schon wieder eine Niederlage. Und natürlich ist das ein Programm, das sich erst finden muss. Natürlich ist das eine Organisation, die sich erst finden muss und die auch Winning Hockey entwickeln muss. Aber gibt es so Momente, wo du denkst, wow, das habe ich so noch nicht gesehen oder das ist hier wirklich anders?
Ja, gestern ist es passiert in Linz. Wir ins erste Drittel haben wir super gespielt, eigentlich. Haben unsere Chance, ich glaube, jetzt 2 oder 3 Alleingänge aufs Tor. Hätte genauso in die andere Richtung auch können das spielen. Haben das erste Drittel 1-0 verloren. Im zweiten Drittel haben wir unglücklich blöde Tore gekriegt wieder. Und dann das dritte Drittel ist wieder nur 1-0 ausgegangen. Also ich sage, wenn wir da im ersten Drittel, oh, vielleicht ein Tor schießen oder vielleicht sogar 2. Dann schaut das Spiel auch wieder anders aus. Und der Trainer war noch im zweiten Drittel stinksauer eigentlich. Da haben wir eigentlich einen John Einlauf gekriegt in der Kabine, weil er nicht zufrieden war mit dem Kampfgeist und allem. Was ich persönlich aber finde, was einer von der besten Kampfleistungen war in der aktuellen Saison, weil es hat einfach jeder alles gegeben und ein bisschen Checks gefahren. Das Chip ist einfach nicht für uns Kopfgästen. So. Wir haben das dritte Drittel gespielt, dort haben wir wieder gekämpft, dass wir und probiert und da und wollte einfach nichts klappen. Wenn das Spiel fertig sind, ist der Trainer in die Kabine gekommen. Dann hat er uns das auch gemacht. Ich glaube, 10 Minuten, 1/4 Stunde hat er uns zusammengeschissen. Und, aber mit einem Hintergedanke. Ich langsam habe ihn ein bisschen durchschaut, der Trainer. Es hat ein bisschen Hintergedanke bei ihm. Er macht das, glaube ich, aus dem Grund, um uns noch enger zusammenzuschweißen. Und das finde ich einfach super, wie er das macht. Weil es gibt nicht viel mal, dass er laut wird in der Kabine. Aber gestern war wieder so ein Tag. Und wir sind noch, wo er aus der Kabine raus ist, sind wir zusammengeguckt, alle in der Kabine. Und haben uns ausplaudert und geschwätzt. Und haben gesagt, hey, vergessen wir das. Freitag ist ein neues Spiel. Fokussieren wir uns auf den KC. Und dort schauen wir einfach, dass wir alles besser machen. Und dass wir hoffentlich wieder Punkte gewinnen können. Und das sind einfach die Momente, wo dann noch enger zusammengeschweißt und das merkst du brutal bei uns und das habe ich vorher eigentlich noch nie so wirklich erlebt in der Mannschaft.
Und da merkt man schon, wenn man trotz Anschiss vom Trainer dann das Team noch enger zusammenrückt und wenn auch die Leader entsprechend wissen, wie wir damit umgehen, zumindest für mich von außen betrachtet, deutet das schon auf ein funktionierendes auch Mannschaftsgefüge hin. Eine Mannschaft, die insofern spannend ist, als dass sie gegen die Top-Teams immer brutale Leistungen abliefert und dann gegen die in Anführungszeichen kleinen vielleicht auch auslässt. Wir haben auch im Vorgespräch ein klein wenig darüber gesprochen, hätte man dieses Asiago-Doppel erfolgreich bestritten, hätte man dieses unglückliche 0-9, das man sich in Pustertal abgeholt hat, hätte man ein paar Partien anders absolviert, dann wäre man jetzt nicht am Tabellenende, sondern mittendrin im Kampf um die Pre-Playoffs. Und gleichzeitig schlägt man eines der Spitzenteams in Bozen zweimal. Man schlägt den KAC zweimal und hat auch am kommenden Freitag die Gelegenheit, diese Season Series für sich zu entscheiden. Warum läuft es für die Pioneers gegen vermeintliche Spitzenteams besser als gegen Teams auf Augenhöhe? Ist das so klassisch die Erwartungshaltung, von uns erwartet sich heute eh niemand etwas und wir können befreit aufspielen, oder liegt es an was anderem?
Ja, ich glaube, es ist schön der Hinterkopf. Wenn es gegen ein Salzburg spielt, oder gegen Klagenfurt, oder gegen Wien, Linz, KC, da ist dann schon im Hinterkopf, ja, wir können nichts verlieren. Und das sind brutale Kaliber und da müssen wir noch extra nochmal mehr Gas geben, damit wir etwas holen können. Und ja, ich glaube, das ist dann schon klar ausschlaggebend, wenn wir gegen, ich sage jetzt, ja, Asiago, Pustertal, gegen die zwei haben wir uns gequält. Gegen Asiago haben wir das Doppel gehabt. Das zweite Spiel haben wir eigentlich im ersten Spiel verloren. Im ersten Spiel haben wir sie dominiert, haben 3-1 geführt oder 4-1. Und dann, ich glaube, in den letzten 3 Minuten haben wir 5 Tore gekriegt und deshalb ist es knack gebrochen und was natürlich mental für uns sehr schwer zum Verkraften und das hast du halt auch gemerkt im zweiten Spiel, finde ich.
Das Gute für die Bremer Pioneers Vorarlberg ist, es gibt noch ein Asiago-Doppel, das Ganze dann auf der italienischen Hochebene in Asiago. Trotzdem weist natürlich auch die Univet-Statistik aus, dass es für die Bremer Pioneers, obwohl rechnerisch noch alles möglich ist, jetzt nicht allzu gut aussieht mit den Playoffs. Die Quote für den Playoff-Einzug liegt bei 1:40, das ist die mit Abstand schlechteste für alle 13 Eishockey League Teams und es ist auch noch keine Playoff-Qualifikation jetzt ganz fix. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen dann auch entsprechend ändern. Aber wie sehr glaubt man auch teamintern noch daran, die Postseason, die könnte schon auch noch mit uns passieren?
Ja, ich glaube, 12 Spiele sind es, glaube ich, noch, was man hört. Von den 12 Spielen sind es eigentlich 36 Punkte, was du holen kannst. Das ist eigentlich noch recht viel. Wir haben uns vor dem Spiel in Linz, haben uns alle zusammengesetzt. Die Christina vom Büro, die hat uns da was super zusammengestellt, so eine Tabelle. Und wo einfach unser Ziel ist, um die Pre-Playoffs zu erreichen. Und wir haben das alles analysiert und geschaut, rechnerisch, wie das alles funktionieren könnte. Und ja, es sind eigentlich 20 Punkte, die wir brauchen, dass wir gut dabei sein könnten. Ja, und das ist einfach unser Ziel, ist, dass wir die 7 Spiele gewinnen und hoffentlich sogar noch mehr in den 12 Spielen. Ja, wir glauben alle noch fest dran, sind davor überzeugt, dass wir so schaffen können. Es hängt jetzt sehr viel ab, wie du gesagt hast, das Doppel in Asiago. Da erwarten wir uns ganz klar 6 Punkte. Und ja, wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel schauen und hoffen, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln können, dass wir die Pre-Playoffs erreichen.
Da steht natürlich auch ein Wert ins Auge, da stechen auch per Univet-Statistik mehrere Werte ins Auge, nämlich die Special Teams, die in Vorarlberg noch überhaupt nicht funktionieren. Wollen überhaupt nicht funktionieren, wenn man es wirklich runterbricht. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, wenn man bedenkt, wie spät die Mannschaft zusammengekommen ist, wie spät das Konstrukt dann auch gestanden ist. ist wahrscheinlich der Fokus erst einmal auf ein solides System bei 5 gegen 5. Trotzdem im Powerplay nur 11,2% Verwertungsquote. Normalerweise erwartet man sich einen Wert, der mindestens wahrscheinlich doppelt so gut ist. In Unterzahl die zweitschwächste Mannschaft mit einer PK-Quote von 73,9%. Wie schwierig war es für dich, auch als einer der Teamleader, auch mit ständig wechselnden Charakteren und den vielen Verletzungen, die es gab, jetzt gerade in jüngster Vergangenheit die langfristigen Ausfälle von Hampus Eriksen und von Tyler Sandow, wie schwierig war es überhaupt ins System von Mark Herbscheid reinzuwachsen und wie schwierig ist es mit ständig wechselndem Personal dann tatsächlich auch Kontinuität und Effizienz in Unter- und Überzahl zu entwickeln?
Ja, unser Special Teams, ja, das ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ja, aber so, es ist die ganze Saison ist schon nicht gelaufen, das Powerplay und das Unterzahl. Jetzt natürlich umso schmerzhafter ist es noch, dass unsere zwei Top-Spieler, eigentlich unsere zwei Top-Scorer, Langzeit verletzt sind und wahrscheinlich nur mal zurückkommen werden in der Saison. Aber ja, da hat der Trainer ganz klar gesagt, so, jetzt sind halt die anderen, wo aufstammen und wo was sorgen müssen und ich auf einmal eine Position kriegt, wo ich eigentlich in meinem Lehrer oder in meiner Eiskarriere fast noch nie gespielt habe. Ich spiele auf dem Montheimer, auf der Hafwoll. Keine Ahnung, was ich dort eigentlich verloren habe. Das Einzige, was ich tue, kann ich schiessen. Ja, und jetzt hat Ines die letzten vier Spiele Erfolg gehabt. Wir haben, glaube ich, 3 Tore geschossen von dort. Ich selber ein 2-mal können, haben mich riesig gefreut. Und ja, der Trainer ist zufrieden. Er hat gesagt, genau so wie er es gemeint hat, sind halt die anderen, die da dran kommen und wo halt aufzeigen müssen. Und wir sollen nicht schauen nach er hasst, wenn man noch Ausreden suchen, oder? Und ja, das ist sicher ein Faktor, wo höher ganz schwach ist, das Powerplay und das Unterzahl und wo eigentlich für uns sehr wichtig wäre als Underdog, dass wir da eigentlich besser sein sollten, wo es sicher weiterhelfen hätte können.
Und trotzdem weist die Unibet-Statistik auch dir und das korrespondiert mit dem jüngsten, auch zahlenmäßigen Erfolgslauf aus, dass du drauf und dran bist, die beste, auch punktemäßig beste Saison zu spielen seit dem Grunddurchgang 2014, 2015, damals noch in Diensten der Blackwings Linz. Weil wir von deinem extrem tollen One-Timer, dem laut auch Kevin Maciacinski besten Schlagschuss der Liga hören durften, habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir auch noch ein klein wenig ein Stimmungsbild von einem anderen langjährigen Weggefährten einzuholen. Auch hier hat Kevin Maciacinski ein klein wenig den Assist geliefert, wenn man so will. Der ist dann auch einer Verwertung zugeführt worden. Nämlich habe ich mal Bernhard Fechtig gefragt, einen deiner besten Freunde, natürlich bestens bekannt, auch als jemand, der mit dir nicht nur in Thurgau aktiv war, sondern jetzt für den EC Bregenzer Wald in der Alps Hockey League aufläuft. Was denn diesen Patrick Spannring so auszeichnet? Was denn vielleicht auch Charakteristika sind? Was denn vielleicht auch eine Geschichte ist, in der das perfekt zum Vorschein kommt? Wir hören mal ganz kurz rein bei dem, was Bernhard Fechtig mir zukommen lassen und plaudern dann schnell drüber.
Ja, so auf die Schnelle zum Patrick Spannring fällt mir eine Geschichte aus dem Thurgau ein. Und zwar, ja, jetzt geheißen, wir kriegen einen Kraftraum und es ist klein, ich hab's die Eishalle, eine große Lagerfläche gewesen. Und dort hat man zuerst die Lagerhalle ausräumen müssen und zum Teil Hochregale abbauen. Jetzt sind wir mit der ganzen Mannschaft um und haben einmal angefangen, das Zeug auszuräumen und ja, dann jetzt quasi die Hochregale abmontieren. Und natürlich der Spanier so hilfsbereit, wie er ist. Er hat gleich mal einen Spitzhammer in die Hand genommen und hat angefangen, ist gleich aufgeklärt, von oben angefangen, das Zeug demontieren. Na, ist dann ziemlich schnell gegangen. Er hat eigentlich nur so ein Zepfen rausschlagen müssen, dass man es halt abonnieren kann. Hat er halt alle von unten aufgeschlagen und irgendwann zweimal ist er runtergekommen und sagt, ja, ich habe nicht auch was. Dann klugen sage ich, ja, du hast ja eine Karte, was hast du da? Jetzt hat er halt, ja, mit dem Hammer muss er das Gestell verfehlt haben von unten auf und hat sich genau mit dem Spitz, hat er sich in die Stirn geschlagen mit dem Hammer. Hat natürlich auch Kack hier und blutet. Und durch das, dass es halt der Lagerhalle war, ist halt alles dreckig und ölig und ja, einfach nummer sauber gewesen und der Hammer war auch schon nummer sauber. Und ja, und dann ist halt mal das Blut ein bisschen wegputzen gegangen und dann mal genau geschaut und ja, es war nicht so böse, aber halt ein kleines Cut. Und ja, 3-4 Wochen später, wo es eigentlich wieder gut gewesen ist, dann haben wir gesehen, dass er sich eigentlich mit dem dreckigen Hammer das Öl und die Schmierungen, was da oben gewesen sind, hat er sich eigentlich wie selber rein tätowiert. Jetzt hat er, glaube ich, immer noch einen kleinen schwarzen Strich an der Stirn von dem Cut. Und ja, das war ziemlich eine lustige Geschichte, dass das mit Patrick passiert ist. Weil Patrick, alles, was er eigentlich angreift, ist hat mehr mit Gewalt zu tun, als wir mit Hausverstand, sage ich jetzt einmal.
Zur letzten Wendung dieser Geschichte und dem Hausverstand kommen wir vielleicht dann auch noch gleich. Aber erstmal sehr cool, dass das hier auch für viele Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey Clock, die außerhalb von Vorarlberg beheimatet sind, ein kleiner Crashkurs in puncto Vorarlberger Dialekt ist. Ein großer Dank auch an Bernhard Fechtig für die sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Wir zeichnen das natürlich wie immer mit Video auf. Am Ende des Tages wird dann tatsächlich nur der Ton des Ganzen erscheinen und du musstest tatsächlich sehr häufig grinsen. Die Geschichte dürfte dir auch noch ganz gut in Erinnerung sein. Jetzt ist es ja auch fies und es geht dir ja nicht zum ersten Mal so an dieser Stelle bei Unibet Hockey Clock, dass du am anderen Ende sitzt und von mir gesagt bekommst, hey, hier ist eine Geschichte mir zugespielt worden, wir hören mal rein bei Person XY. Wie ging es dir in den wenigen Momenten vor der Geschichte, dass ich dir gesagt habe, okay, Bernhard Fechtig wird jetzt was über dich erzählen?
Ich mit allem anderen gerade, aber nicht mit der Story. Ja, nein, ich mag keine, dass wir über irgendeinen Schlagschuss reden oder so, ich weiß nicht, aber nicht, dass wir mit dem Hammer herkommt. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe bis heute noch einen schwarzen Strich da unter der Narbe. Ja, wo halt geblieben ist und ja, es war ganz unglücklich eigentlich da beim Regal, im Hochregallager abbauen.
Ich find's großartig, deswegen nochmal der imaginäre Hut, der vor Bernhard Fechtig gezogen wird, weil er, und ich will dir den Hausverstand nicht absprechen, ganz, ganz im Gegenteil, du sprichst auch mit jemandem, der die personifizierten zwei linken Hände auf sich vereint, also Bild mit Nagel und dergleichen in die Wand schlagen, wär für mich schon viel, viel zu groß und wahrscheinlich hätte man krankenhausreife Verletzungen geholt, wenn ich diese Hochregale hätte abbauen müssen. Aber weil er das auch anspricht, diese rohe Gewalt, die bei dir vielleicht eher im Vordergrund steht oder zuerst als bei anderen, auch das etwas, das dich zumindest sehr früh, und das zeigen auch die Strafminuten in deiner Karriere, auf dem Eis ausgezeichnet hat. Und jetzt, nachdem du bei den BMR Pioneers Führungsspieler sein sollst, nachdem du oder bist, nachdem du auch in Special Teams eine andere Rolle auch einnimmst, wo gab's in deiner Karriere, gab's denn überhaupt den Übergang vom Spieler, der mit Gewalt versucht, sein Glück zu finden, zu dem hin, der das jetzt mit Köpfchen regelt?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich mich geändert habe vom Spielstil her. Ich bin einfach ein bisschen zurückhaltender, vielleicht würde ich auch sagen, vielleicht ein bisschen gescheiter war. Ja, ich habe hier auch schon einen Fight gehabt. Und ich weiß halt, ich war schon oft wieder davor, kurz zum einen Fight machen, aber das Problem ist halt, nach dem zweiten Fight wirst du einfach gesperrt und das kann ich der Mannschaft nicht verantworten, weil wir haben eh schon so einen dünner Kader und wenn ich dann auch noch fällen würde, das wäre nicht so gut. Deswegen ist eh dann mehr mit Köpfen spiel jetzt und ja, aber wie gesagt, das ändert nichts an meinem Spielstil. Ich will weiterhin noch meine Checks fahren und probiere mit Zug zum Tor, mit Gewalt zum Tor. Die Tore zum Ziel oder Raum schaffen für die anderen.
Und das ist auch etwas, das ich persönlich mir immer sehr gern zu Gemüte führe und vielleicht dann auch mal für die Fans da draußen, die die BEMA Pioneers dann bei sich in der Arena kassiert haben. Blickt ruhig mal auf Patrick Spannring und die Art und Weise, wie er also gespielt, wie er es interpretiert, wie er auch Körper gespielt wird. Da kann sich so circa jeder Crack in diesem Land entsprechend was davon absehen. Die letzten 3 Jahre, als du das, was du als Eishockeyspieler mitbringst, auch aufs Eis gebracht hast, war das bei Thurgau. Das war auch mit Bernhard Fechtig, mit jemandem, der dein Travelmate dort war. Und jetzt ist die Schweiz an sich als Eishockeypflaster alles andere als einfach. Da steht man dann auch nach ein paar erfolgloseren Spielen sehr schnell in der Kritik. Und jetzt war es in Anführungszeichen nur die Swiss League, also die zweite Leistungsstufe. Aber wie brutal ist das Geschäft in der Schweiz tatsächlich? Selbst als Österreicher, der eine Schweizer Lizenz hat und damit nicht gegen das Ausländerkontingent zählt.
Ja, es ist sehr hart, sage ich jetzt einmal. Ich will jetzt gar nicht von der Nationalliga B reden oder von der Swiss League. Reden wir von der Nazi A zum Beispiel. Dominik Zwerger ist ein super Freund von mir. Du siehst, wie schnell es geht. Der ist vom Top-Spieler von Ambri. Jetzt läuft es momentan nicht so. Ich meine, er hat eine Verletzung gehabt im Sommer. Hat sich gut wieder erholt. Hat einen unglaublichen Spengler Cup gespielt. Aber ich habe mit ihm geredet gehabt und er sieht, der Druck ist so groß. Es wird überall in den Medien kommuniziert und du liest jeden Tag nur noch über die und dort negativ und dort negativ. Also ich glaube, es ist brutal hart in der Schweiz, speziell in der Top-Liga. Was bei uns in der Swiss League jetzt nicht so der Fall war, dadurch, dass wir eher bei einem kleineren Club gespielt haben, bei Thurgau. Ich sage jetzt, wenn ich Kloten gespielt hätte, wo der Patrick Obrich spielt, dort ist sicher auch wieder was anderes, weil dort, die haben ja seit 3 Jahren, haben sie probiert zum Aufstieg, haben es nie erreicht und da war nur Theater immer und nur Druck und ja, es kann schon hart sein, glaube ich, in der Schweiz.
Und für all diejenigen, die vielleicht auch mal Patrick Obrist hören möchten, der war im Oktober an dieser Stelle bei Unibet Hockey Clock schon zu Gast oder hat da spannende Einblicke gegeben, was das Dasein in der National League anbelangt. Jetzt ist es nicht allzu vielen Österreichern vergönnt, eine Schweizer Lizenz zu haben. Du hast dir die im Nachwuchs geholt, bist da natürlich mit vielen, vielen Vorarlberger Cracks auch geeint, die immer wieder auch mal in der Schweiz spielen dürfen und gerade auf dieser Erfahrung basierend, auch der letzten 3 Jahre beim HC Thurgau, was sind so Dinge, die du in der Schweiz gelernt hast, wo du sagst, die helfen dir jetzt auch bei deinem Wirken bei den BEMA Pioneers Vorarlberg?
Ja, also ich war ganz überrascht, wie ich in die Schweiz gewechselt bin eigentlich. Vom Team her selber, ähnlich wie bei uns, bei den Pioneers, das Team, da war ein Zusammenhalt. Da waren wir haben zwei Ausländer gehabt, und der Rest waren eigentlich nur Schweizer Spieler. Und da war halt der Bernhard Fechtig und ich. Wir waren noch die, die eigentlich nicht zu der Schweiz gehören. Aber uns hat man aufgenommen. Wir haben uns gleich von Anfang an pudelwohl gefühlt. Und das ist sicher etwas, wo ich gelernt habe, Janik, dass man so viel erreichen kann, wenn man. Wir waren auch ein Low-Budget-Team und haben viel mit mit Kampf und mit Leidenschaft haben wir viel erreicht eigentlich in Thurgau. Und das ist sicher etwas, wo ich auch in die, bei uns in die Kabine bringe, bei den Pioneers. Da über Leidenschaft und Kampf kann man viel erreichen und das sage ich auch immer wieder in der Kabine. Und ja, es hat sich hier schon ein paar Mal ausgezahlt und ja, das sind so Sachen eigentlich, wo ich von der Schweiz mitnehmen kann.
Und diese Leidenschaft, dieser Kampf, den wird es auch benötigen beim nächsten Heimspiel der BEMA Pioneers in Vorarlberg am kommenden Freitag. Dieses Gespräch erscheint am Mittwoch, also es sind da noch 2 Tage Zeit für alle Fans, die sich dann vielleicht auch eine Karte gönnen möchten gegen den KAC. Jetzt kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. 2. Spieltag der Saison, der 1. Sonntagsspieltag. Die Pioneers live auf Puls 24 gegen den KAC. Schussverhältnis war am Ende, glaube ich, 14:49 und für den KAC wohlgemerkt. Und die Pioneers gehen mit 2:1 als Sieger vom Eis. 20 Jahre nachdem das letzte Mal Eishockey oder Erstliga-Eishockey in Feldkirch gespielt worden ist. Unfassbar. Also das Skript hätte man quasi dann auch von kitschigen Hollywood-Autorinnen, Autoren nicht besser hätte schreiben lassen können. Wie war dieser Premierensieg der Organisation? Noch dazu gegen den KAC, noch dazu beim ersten Heimspiel, noch dazu in dieser Art und Weise für dich und die Mannschaft?
Oh. Ja, es stellt mir gerade wieder Gänsehaut auf. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob du da ganz richtig liegst mit den 49:14 Torschüsse. Gefühlt waren es 70:10 Torschüsse. Aber es kann auch der Grund dafür sein, dass wir einfach, glaube ich, 30 Schüsse blockt haben in dem Spiel. Weil es war, sowas habe ich noch nie erlebt. Da hat einfach jeden Schuss blockt, was zum Blocken gehört. Ich kann mich erinnern, nach dem Spiel sind alle in der Kabine geguckt, alle überall Eisbeutel da oben gehabt, blaue Flecken, mir zum Teil ausgeschaut. Wir hätten ganz einmal da am Fasching auftreten können mit einer blauen Flecke, als keine Ahnung was. Nein, es war ein unglaubliches Gefühl. In der Kabine noch ist rumgegangen. Das letzte Mal, wo ich mich an so solche Glücksgefühle erinnern kann, eigentlich war der Meistertitel in Linz, weil da bist du in die Kabine gekommen, da ist umgeschrieben worden. Eine Gaude war, niemand hätte sich gedacht, dass wir da gewinnen gegen den KC und ja, es war einfach nur unglaublich.
Und ich habe gerade noch in der Uniwett-Statistik nachgesehen, damit man da auch kein Blödsinn verzapfen, es waren 13:48 Torschüsse aus Sicht der BEMA Pioneers Vorarlberg. Etwas, wo man sich natürlich aus deiner Sicht wünscht, dass das nicht mehr ganz so krass ist, aber also beim kommenden Mal, aber man hat da schon ein klein wenig die Dimensionen auch gemerkt, bisweilen auch den Klassenunterschied und letztlich kann man schon auch durchaus argumentieren, dass sich das ein klein wenig ausnivelliert hat über die letzten auch Spiele und es gab dann auch den Sieg in Klagenfurt. Wenn du jetzt, und Eishockey-Coach sprechen immer vom Prozess oder vom Process, wenn du in dieser Entwicklung der BEMA Pioneers vom Liga-Neueinsteiger jetzt zur auch gestandenen Liga-Kraft so ein klein wenig Revue passieren lässt, in welchem Bereich würdest du sagen, ist bei euch am meisten nach vorne gegangen, hat sich am meisten entwickelt?
Ich finde, wir haben eigentlich gut gestartet. Wir haben uns immer wieder gesteigert. Dann haben wir es Mitte in der Saison noch mal kurz, der nächste Step haben wir versummt. Kann ich mich noch erinnern, dass ich immer öfters zusammengeguckt mit dem Leadership Meeting haben wir immer gehabt, die ganzen Leader mit dem Trainer und dann hat er immer gesagt, es wäre wichtig, wenn wir jetzt den nächsten Step machen. Und dort haben wir einfach versummt gehabt. Aber dann haben wir ziemlich gut rausgefunden wieder. Und jetzt, ich sage jetzt mal, die letzten 10 Spiele, hast du wieder richtig gemerkt, dass wir wieder einen Step gemacht haben. Und ich finde einfach, am meisten merkst du es beim Spielsystem. Jeder ist viel, wie soll ich es erklären, jeder fühlt sich mehr wohl jetzt mit dem Spielsystem, jeder versteht es besser. Es hat jetzt einfach diesen Zeitpunkt, bis das in unser Körper hineingegangen ist, weil es einfach ein ganz anderes System ist, was wir eigentlich gewohnt sind. Wie es früher immer geheißen, Starter, Stopper, Anbieter, dort stehen bleiben, nie wegschwingen. Und der Marc ist ein Trainer, bei dem ist alles komplett anders. Also wenn zu mir ein Trainer früher gesagt hat, wenn ich mal weggeschwungen bin irgendwo, dann habe ich mir was anlösen können. Er hat jetzt mal gesehen, du fuller Hund, bleib da und beweg den Arsch. Und beim Marc, wenn du bei dem das machst, das verputzt er gar nicht, weil er sich immer da verlöst Speed und so gut sein. Er will einfach, dass wir immer am Laufen sind. Und er will einfach ein schnelles, aktives Eishockey spielen. Und ja, ich finde, es wird immer besser. Und ja, jetzt hoffentlich können wir wieder den nächsten Step machen und schauen, dass wir, ja, nochmal das kleine Stückchen besser werden.
Und die Blaupause ist ja in dem Fall auch von Bürokräften schon dargelegt worden, wie es klappen könnte mit dem Weg in Richtung zumindest Pre-Playoffs und drückt natürlich auch die Daumen, dass das funktioniert. Trotzdem ist das eine junge Organisation auf Erstliganiveau. Trotzdem ist für Christian Groß und Michael Lamprecht und den Staff in sehr kurzer Zeit sehr viel zu bewältigen gewesen und da wird wahrscheinlich auch entsprechend wohlwollend bisher auch auf die Organisation geblickt, natürlich auch nachvollziehbarerweise, weil wenn man erstmal weiß, wie viel tatsächlich drinsteckt oder reingeht in Profi-Eishockey an einem Standort, der das vorher so noch nicht hatte oder seit langem nicht mehr hatte, zu organisieren, das ist definitiv ein Husarenstück. Deswegen ist alles, was in Feldkirch für mich auch schon erreicht worden ist, sicherlich als Erfolg zu buchen, was vor allem das organisatorische Level anbelangt. Aber sollten wir dieses Gespräch, und ich hoffe es natürlich sehr, heute in einem Jahr entsprechend nochmal führen, in welchen Bereichen müssen sich die Bremer Pioneers aus deiner Sicht weiterentwickelt haben, damit man auch weiterhin sagen kann, das ist eine Erfolgsstory?
Ja, jetzt ist ganz wichtig, sage ich jetzt einmal, wir müssen in der nächsten Saison, egal was jetzt hier passiert, wir müssen den nächsten Step machen. Das heißt, dass wir über die Pre-Playoffs oder wo direkt am Playoff-Platz kämpfen können, das wäre mal ganz wichtig. Denn dann muss schauen, dass wir wieder ein guter Kader zusammenstellen über den Sommer jetzt oder halt mittlerweile, die sind ja schon im Laufe, die Kaderplanung für nächste Saison. Ja, das sind halt die Kleinigkeiten, wo wir schauen müssen, dass wir da den nächsten Schritt machen, weil hier haben wir die Ausrede Nummer, dass wir wenig Zeit haben und ich bin guter Dinge, dass das der Christian und Michael Lampert, das da voll im Gange sind und dass sie da einen guten Job machen werden und bin positiv gestimmt für die nächste Saison, ja.
Man kann sich kein besseres Schlusswort vorstellen. Danke, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Man darf dich, dein Eishockeyspiel und das der Bremer Pioneers schon am kommenden Freitag dann auch wieder in der Vorarlberghalle bewundern. Ich hoffe, dass viele Fans sich dann auch mal dorthin trauen. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Eishockey- und auch Arena-Erlebnis. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns tatsächlich dann noch in den Pre-Playoffs. Wäre auf jeden Fall eine coole Story, wenn es klappen würde. Ansonsten, wie schon angesprochen, spätestens in einem Jahr hier bei Unibet Hockey Clock und dann ziehen wir ein klein wenig Bilanz. Danke jedenfalls fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen.
Danke, Martin.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey Clock.